Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
eine Energieexpertin, die Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg ist. Außerdem leitet sie die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und berät die Bundesregierung zum Thema Klimaschutz als stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Ich sage herzlich willkommen, Claudia Kempfert.
Ja, hallo, grüß Sie, Frau Münkel.
Frau Kempfert, wir setzen ja heute einen Klimaschwerpunkt in allen drei Deutschlandfunkprogrammen und das ist ja auch eine relevante Info für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die ich an dieser Stelle auch ganz herzlich begrüße. Wir haben das Motto, so geht Klimaschutz und wir fragen aus ganz verschiedenen Perspektiven, wie Klimaschutz gelingen kann. Und ich bin heute Morgen über neue Zahlen aus dem Bundeswirtschaftsministerium gestolpert, Frau Kempfert. Im Juli hat die Sonne weniger geschienen als zum Beispiel im vergangenen Jahr und trotzdem ist ein neuer Rekord aufgestellt worden. Im Juli ist mit 10 Terawattstunden so viel Solarstrom produziert worden wie noch nie in einem Monat vorher in Deutschland. Wenn Sie als Energieexpertin, die sich auch viel mit Strom und so weiter befasst, sowas hören, machen Sie sich dann erstmal ein Säckchen auf?
Ja, das nicht, Säckchen jetzt nicht, aber natürlich geht es in die richtige Richtung. Endlich, muss man ja sagen, weil wir haben viel aufzuholen. Es gab in der Vergangenheit ja Politikmaßnahmen, die haben der Solarenergie eher geschadet und das hat man jetzt in der jetzigen Regierung abgeändert. Und endlich kommt der Boom, auf den wir schon lange warten. Die Regierung hinkt aber immer noch den eigenen Zielen hinterher, bis 2030 deutlich mehr Solarenergie zu erreichen. Aber da sind wir jetzt auf einem Pfad, wo es endlich in die richtige Richtung geht. Man kann ja Solarenergie auch mittlerweile überall kaufen. In jedem Baumarkt gibt es Balkonsolaranlagen und ich denke, die Menschen nutzen das.
Stimmt, das Thema Balkonkraftwerke zum Beispiel hatten wir auch auf jeden Fall schon bei uns im Programm. Obwohl ich sagen muss, bei der Meldung, ich habe dann irgendwann so ein bisschen ermüdet aufgehört zu lesen, weil nach dieser Positivmeldung so extrem viele Kennzahlen kamen. Und ich glaube, das ist oft auch Teil des Problems. Es gibt eigentlich vielleicht etwas zu berichten, was gar nicht so negativ ist, aber viele Bürgerinnen und Bürger werden dann zugeschüttet mit Daten und Fakten und Zahlen und es bleibt irgendwie wenig von der Euphorie, weil man so erschlagen wird von diesen Kenndaten. Und dann? Sind Sie noch da, Frau Kempfert? Ah, da habe ich...
Jetzt war ich kurz weg, Entschuldigung.
Ah ja, da war die Leitung gerade weg.
Ja, haben, ganz kurz.
Kein Problem, genau. Gut, dass Sie da sind.
Daten habe
ja, genau,
gehört,
das haben Sie noch mitbekommen. Genau, und da, ja. Da war mir eine Frage, ja, was machen wir denn damit, wenn eigentlich so eine Positivmeldung wieder konterkariert wird von Dingen, die man nur versteht, wenn man aus dem Expertenbereich kommt?
Ja, ich denke, das ist in der Tat immer ein Problem und deswegen bin ich auch ein großer Fan von diesem Thementag bei Ihnen heute, weil die Menschen endlich mehr verstehen, um was es eigentlich geht und es auch so aufbereitet wird, dass es kommunikativ verständlich wird. Und ich teile Ihre Sicht total, dass in der Tat man was zu vermelden hat und da gibt es Zahlen, bei der Solarenergie geht es nach oben und dann kommen zu viele Zahlen und die Menschen steigen aus, anstelle es in Relation zu setzen und auch zu sehen, wo stehen wir, was brauchen wir und was passiert da tatsächlich auch im Land. Und da ist es eben so, dass durch die Rahmenbedingungen vieles verbessert wurde, durch eben die Installation von Solarenergie wurde viel erleichtert und deswegen gibt es da jetzt einen Zuwachs. Und da muss man gar nicht so viel auf Zahlen gucken, außer dass man sieht, bei Solarenergie geht es in die richtige Richtung, bei den anderen erneuerbaren Energien hängt man noch hinterher.
Und wir gehen jetzt auch in die richtige Richtung, nämlich rein in die Sendung. Sie haben es auch nochmal erwähnt, heute ist unser Thementag, so geht Klimaschutz. Und wir fragen gleich erstmal nach der Rolle des Klimaschutzes im US-Wahlkampf. Ich freue mich, dass Sie zuhören.
Deutschlandfunk Klimatag. So geht Klimaschutz.
Die Energieökonomin Claudia Kempfert ist mein Gast hier heute am Klimatag in den drei Programmen des Deutschlandfunks. Und wir fokussieren uns jetzt mal auf den Parteitag der Demokraten. Der ist ja vorbei oder, wie ich es in so manchem Kommentar gelesen habe, die Wohlfühlsause ist vorbei. Kamala Harris war fertig mit ihrer Rede. Sie hat die Nominierung zur Präsidentschaftskandidatin der Demokraten nochmal offiziell und feierlich angenommen. Und dann schwebten nicht weniger als 100.000 blaue, rote und weiße Luftballons von der Decke zu Beyoncés Song Freedom. Und ja, das wirkte dann fast wie die Eröffnung eines Dancefloors. Einige haben das auch genutzt und dann wirklich angefangen zu tanzen. Claudia Kempfert, bevor wir hier nochmal genauer in die Klimapolitik, die wir erwarten können, von Harris einsteigen, sind Sie auch so erfasst von der sogenannten Kamala-Mania oder sind Sie als Klimaexpertin entsetzt von so viel Plastikluftballons?
Ja, also so viel Plastik auf dem ist natürlich nie so gut. Ich habe es jetzt aber auch nicht gesehen, dass es tatsächlich so viele waren, so viele Luftballons. Aber doch, ich bin auch erfasst von der Kamala-Mania oder Kamala-Mania haben sie es, glaube ich, genannt.
Kamala-Mania, ja.
Kamala-Mania, so genau, durchaus. Also ich habe jetzt auch einige Reden gehört und finde es einfach sehr positiv. Und das ist doch mal was Schönes. Wahrzunehmen, dass in den USA auch etwas anders gehen kann, weg von diesem sehr hassorientierten und sehr spalterischen Ton in Richtung, ja, auch wirklich inspirierenden und mitnehmenden. Und das finde ich auch sehr positiv, ja.
Und wir haben hier in der Redaktion uns tatsächlich mit dem Redemanuskript mal auf die Suche gemacht nach Klimathemen in dieser Rede. Und das Wort Climate Crisis, also Klimakrise, das kam genau einmal vor in ihrer knapp 40-minütigen Rede, also in der Rede von Kamala Harris. Und zwar klang das so.
In this election, many other fundamental freedoms are at stake. The freedom to live safe from gun violence in our schools, communities and places of worship, the freedom to love who you love openly and with pride, the freedom to breathe clean air and drink clean water and live free from the pollution that fuels the climate crisis.
Ja, also sie hat da ganz verschiedene Dinge erwähnt, unter anderem eben die Freiheit, saubere Luft zu atmen und eben der Klimakrise was entgegenzusetzen oder eben nicht darunter leiden zu müssen, unter dem, was die Klimakrise da auslöst. Das klingt natürlich gut, bleibt aber auch total vage. Wie schätzen Sie denn, Frau Kempfert, Kamala Harris' Pläne für Klimaschutz ein?
Ja, ich denke, sie wird das fortführen, was ja auch schon unter dem jetzigen Präsidenten Biden angestoßen wurde, nämlich mit dem Inflation Reduction Act, wo es ja darum geht, die grüne Technologie zu fördern. Sie wird anders als Trump jetzt ja nicht aus dem Pariser Abkommen aussteigen. Das hat ja Trump schon angekündigt. Das wird ganz, ganz sicher nicht passieren, sondern eher die Fortführung dessen, was wir jetzt gesehen haben. Und das ist ja gar nicht so unerfolgreich, wenn man sieht, was da passiert ist. Es wird enorm viel in grüne Technologie investiert. Es gab ja auch einen Wettlauf. Es sind sogar deutsche Unternehmen jetzt oder ein Solarunternehmen, Meyer Burger, in die USA gegangen, viele andere auch. Und 300.000 Arbeitsplätze wurden offenbar geschaffen. Die Energiekosten werden gesenkt. Und das ist auch genau das Richtige in dieser Zeit, dass man so ein Programm startet, obwohl jetzt aus reiner Klimasicht das natürlich alles hinten und vorne nicht reicht. Aber es sind schon mal Schritte in die richtige Richtung. Die ganzen Bohrvorhaben, die ja auch Trump bei Öl oder auch bei Gas voranbringen wird, das wird man da nicht in dem Umfang sehen. Es gab ja sogar ein Moratorium auch auf eine Flüssiggasterminal in den USA. Und solche Dinge wird man weiter sehen, denke ich. Und sie wird sich da jetzt erstmal zurückhalten, glaube ich, auch jetzt in der Anfangszeit, das alles schon so intensiv zu konkretisieren. Aber da bin ich eher optimistisch, dass es zumindest in die richtige Richtung geht. Wenn sie wollte, könnte sie, glaube ich, noch sehr viel mehr tun. Aber muss da ja auch immer die Mitte Amerikas mit abdecken. Und da wird man eher vorsichtig argumentieren.
Jetzt haben Sie gerade Bidens Klimaschutzprogramm schon genannt. Es ist ja der sogenannte Inflation Reduction Act, ist ja Teil davon. Also ein Programm, das er 2022 an den Start gebracht hat, das eben klimafreundliches Wirtschaften attraktiv machen soll. Jetzt haben Sie es schon erwähnt, in den USA wird das sehr positiv aufgenommen und klappt auch, weil offensichtlich doch die Unternehmen dann sagen, ah, das lohnt sich für uns, da jetzt in einen Umbau in Richtung klimafreundliches Wirtschaften zu investieren. Aber wenn ich da den deutschen Blick oder auch den EU-Blick mit einbeziehe, dann ist der gar nicht so positiv, weil da zwar anerkannt wird, dass es sich da unter anderem auch um ein Klimaschutzprogramm handelt, aber das für die internationale Wirtschaft mit sehr viel Sorge und Ärger verbunden ist, weil eben gerade in Deutschland wirklich die Sorge herrscht, dass Firmen abwandern könnten, dass es da eine Wettbewerbsverzerrung gibt und da eben gerade was die Globalisierung angeht, eben das nicht so ein guter Schritt ist.
Genau. Und ich hatte ja eben auch schon erwähnt, es ist ja auch tatsächlich passiert, zum Beispiel Meyer Burger, aber auch andere Unternehmen, die da wirklich auch hinwandern. Und das ist typisch Amerika. America first, also sehr, sehr viel Patriotismus ja immer dahinter. Das hat man ja auch in diesen ganzen Reden gehört. Und in der Tat, diese Abschottung oder dass man da wirklich dann auch gezielt US-amerikanische Produkte fördert, andere eher nicht, das ist schädlich für die europäische Wirtschaft. Man versucht da ja gegenzuhalten mit dem Project of Common Interest, also dass man auch hier eigene Investitionsprogramme anschiebt und voranbringt, um eben da auch mithalten zu können mit diesem enormen Wettbewerbsvorteil, den die Amerikaner da haben, um nicht abgehängt zu werden. Aber das ist schon auch ein Problem, so sehe ich es auch. Und ich würde mir wünschen, dass man da eher öffnet, auch in Richtung Europa. Also ich verstehe die Sorge da gegenüber China, die da ja sehr dominant mit Dumpingpreisen kommen. Aber letztendlich auch wir profitieren davon, dass die Solaranlagen billiger werden. Wir hatten das ja eingangs schon angesprochen. Und dann werden sie gekauft und genutzt. Aber andererseits schadet es eben der Wirtschaft oder der herstellenden Firmen, Solarfirmen oder eben auch anderen. Und da geht es um Arbeitsplätze. Und da sind die Amerikaner knallhart. Es geht um deren Arbeitsplätze. Die wollen sie stärken. Und da müssen wir aufpassen, nicht ins Hintertreffen zu geraten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da mithalten.
Das ist interessant, Sie haben gerade gesagt, es geht um deren Arbeitsplätze oder es geht ja dann im Zweifel auch um deren Klimaschutz, der dann eben in Deutschland ohne so ein Programm, und ich meine, ich werfe da nur kurz das Stichwort Haushalt und Sparen und so in den Ring, ins Hintertreffen gerät. Das heißt, ist das dann einfach nicht anders zu machen in dieser momentanen Situation? Also ich meine, wenn man dann guckt, in den USA ist ja auch ein gutes Beispiel, dass es offensichtlich an vielen Stellen dann wirklich dazu führt, dass die Wirtschaft sich auch anfängt umzubauen. Aber offensichtlich geht das eben nur, indem sie die Mauern hochziehen und sagen, jetzt hier nur bei uns. Und das ist natürlich unterm Strich dann für die Welt, die hoffentlich bestehen bleibt, auch nicht so geil.
Ja, also in der Tat, die investieren natürlich sehr viel, aber es gibt auch attraktive Rahmenbedingungen, das muss man dazu sagen, aber dass sie eben sehr stark darauf konzentrieren, dass das in Amerika passieren muss und sich da sehr abschotten, das ist problematisch, da hat man ja auch versucht gegenzuwirken, aber das Programm an sich ist natürlich ein Erfolgsprogramm und das sollten wir hier genauso machen, Rahmenbedingungen schaffen, die interessant sind für die Wirtschaft und da haben wir in Deutschland viele Chancen in der Vergangenheit vertan, wir hatten hier mal vor über 20 Jahren über 400.000 Beschäftigte im Bereich der erneuerbaren Energien, wichtige Industriearbeitsplätze, von denen wir viele verloren haben, weil wir eben diesen Wettbewerb nicht aufrechterhalten konnten oder weil die Rahmenbedingungen so stark verschlechtert wurden. Und auch in anderen Bereichen haben wir nicht klug agiert. Wir haben wirklich Wettbewerbsvorteile, die wir hatten zu Anfang, weggehen lassen. Und da holen die Amerikaner im Moment auf, die Chinesen ohnehin im Bereich Elektromobilität und erneuerbare Energien. Und wir drohen da jetzt ins Hintertreffen zu geraten. Deswegen gilt es hier nicht zu sparen. Sie haben ja eben zu Recht den Haushalt angesprochen. Das ist ja ein Knebelsystem, was völlig unnötig ist in diesen Zeiten, wo es der Wirtschaft nicht gut geht, muss man investieren, braucht man Geld und braucht man Rahmenbedingungen. Und deswegen sollte man diese Sparauflagen lockern und auch entsprechende Rahmenbedingungen so setzen, dass die Wirtschaft investiert, weil am Ende bringt das dann mehr für die Wirtschaft insgesamt.
Ich möchte noch einmal kurz den Schlenker zurückmachen zum Parteitag der Demokraten. Sie haben nämlich auch die sogenannte Klimagruppe der Demokraten beobachtet. Die haben da auch inhaltlich was beigetragen. Können Sie da noch mal kurz zusammenfassen, was ist da geplant von demokratischer Seite in den USA? Also wer agiert da und fordert was?
Ja, das ist wirklich sehr, sehr interessant, dass es da diese Klimagruppe gibt, die auch wirklich ein eigenes Klimaprogramm aufgesucht, zusammengestellt haben. Und da gab es eben auch diesen Klimaausschuss. Ist auch ein Kamala Harris selber, muss man dazu sagen, hat schon 2005 einen eigenen Ausschuss für Klimagerechtigkeit eingerichtet. Sie hat ja auch Prozesse geführt gegen zum Beispiel große Ölkonzerne ExxonMobil. Daran knüpft das so ein bisschen an. Und da will man eben progressive Klimagesetze des Landes beschließen, dass eben zum Beispiel ein 200-Millionen-Dollar-Programm zur Reduktion eben der Treibhausgase in der Landwirtschaft und auch in der Ernährungsindustrie geplant ist. Es soll die Windenergie zur größten Energiequelle werden. Und Minnesota ist jetzt ein Land, wo auch der geplante Vizepräsident herkommt. Da will man auch dran anknüpfen, was man da für Erfahrungen gemacht hat. Keine Subventionen mehr für fossile Energieträger, die Unternehmen gerichtlich auch zur Verantwortung ziehen für die Klimaschäden, die sie gemacht haben, und eben Bidens Ansatz weiterführen, eben die USA zu reindustrialisieren, so nennen sie das, durch eben, wie wir schon besprochen haben, die Förderung von grünen Technologien und der klimaschonenden Energiewirtschaft. Und das ist diese Klimagruppe, die ist da sehr stark. Es gibt auch jetzt einen Aufruf auch von vielen Nichtregierungsorganisationen, Umweltverbänden, die ganz gezielt jetzt auch Spenden aufrufen und diese Gruppe mit unterstützen. Da gibt es jetzt eine breite Mehrheit innerhalb der Demokraten, aber auch immer mehr Anhängerinnen, die da mitziehen und wirklich auch Klimapolitik voranbringen wollen. Das klingt alles sehr, sehr gut. Hoffen wir einfach, dass die da auch mehr Gehör bekommen, als jetzt nur auf dem Parteitag zu sehen war.
Claudia Kempfert ist Energieökonomin und Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg und leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und im Rahmen des Klimatags, Sie haben es gehört, in allen drei Programmen des Deutschlandfunks sortieren wir die Klimanachrichten des Tages und nehmen dabei eine konstruktive Perspektive ein. Es gibt eine neue Studie aus dem Fachjournal Science. Die Forschenden, die kommen unter anderem vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und die haben untersucht, wie effektiv Klimamaßnahmen wirken, die von der Politik eingeführt werden. Also wie stark bestimmte Maßnahmen dazu beitragen, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Und das Ergebnis ist ehrlich gesagt nicht so besonders ermutigend. Die Forschenden haben 1500 politische Klimaschutzmaßnahmen aus 41 Ländern und 6 Kontinenten untersucht und nur 63 davon bewerten sie als erfolgreich. Frau Kempfert, Sie sagen oft, dass Sie beim Thema Klimaoptimismus versprühen wollen. Geht es bei solchen Zahlen?
Ja, ach, durchaus. Also ich finde die Studie erstmal hochinteressant. Glückwunsch auch an die Kollegen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Annika Stechemesser ist ja da die leitende Autorin an dieser Science-Studie. Ich finde durchaus, dass man da einiges Optimistisches rauslesen kann, obwohl auch einige Ergebnisse ich so ein bisschen auch einordnen möchte, weil ich das ein bisschen teilweise anzweifle, was jetzt die Methode angeht, das so herleiten zu können, wie die Kolleginnen das gemacht haben. Aber generell ist es doch erstmal positiv zu sehen, wie viele Klimamaßnahmen es mittlerweile auch schon gibt. Es ist ja ein enormer Datenaufwand, den die Kolleginnen da betrieben haben. Eben, sie haben es gerade genannt, 1500 Klimamaßnahmen aus 41 Ländern. Und die Zeit eben 1998 bis 2022 ausgewertet. Und da sieht man eben auch große Unterschiede. Also die Länder, die verantwortlich sind für Klimawandel, gerade die Industrieländer, müssten sehr viel mehr tun, haben aber mittlerweile auch schon einen breiten Maßnahmenmix, den man da sehen kann. Und die Haupterkenntnis, die ich so draus gelesen habe, als ich es nochmal jetzt ganz durchgelesen habe, ist die, dass man einen breiten Maßnahmenmix braucht. Also das ist nicht das One Fits All, also so ein Instrument, was für alles geht und was man einfach überstülpt und dann ist alles gut. Das klappt eben nicht. Also es muss immer ein Mix sein aus zum Beispiel Steueranreizen, Subventionen für umweltfreundliche Fahrzeuge beispielsweise oder Effizienzstandards und so weiter. Und auch CO2-Bepreisung. Also da hat man doch eine breite Palette an Maßnahmen. Und ich lese da durchaus einiges Interessantes heraus, teile auch nicht so ganz die sehr skeptische Sicht, die am Ende da rauskommt. Obwohl natürlich ist es so, es reicht hinten und vorne nicht, das wissen wir. Aber so ein bisschen Zweifel habe ich gerade, was das Ergebnis auch für Deutschland angeht, wo ja gesagt wird, zumindest wurde es ja so zusammengefasst, dass vor allen Dingen die ökologische Steuerreform so erfolgreich sei oder eben eine entsprechende Emissionsminderung hervorgebracht hat im Rahmen dieser Methodik.
Genau, das da meinen die Forscher die Ökosteuerreform ab 1999.
Genau, ab 1999, genau, in Deutschland. Und das teilen wir gar nicht. Wir haben jetzt gerade jüngst eine Studie veröffentlicht, wo mit Empirie empirischen Belegen, die zeigt, dass die ökologische Steuerreform zwar fiskalpolitisch top war, aber umweltpolitisch ein Flop. Also die Emissionen sind ja überhaupt nicht runtergegangen im Verkehrssektor und auch nicht in der Form, wie es eigentlich sein müsste. Also die Schlussfolgerungen an der Stelle scheinen mir doch da etwas zu, vielleicht auch zu grob mit der Methode, wo man dann die gesamte Welt abdeckt und eben diese Diff-and-Diff-Ansätze hat, also statistische Vergleichswerte ansetzt, dass man es in der Form vielleicht gar nicht so ableiten kann, aber dennoch interessante Erkenntnisse und durchaus auch optimistische Sicht, wie immer.
Ja, es gab noch ein anderes Positivbeispiel, die Lkw-Maut 2005. Und was mich aber überrascht hat, was als Negativbeispiel angeführt wurde, jetzt konkret für Deutschland auch, waren Verbote zum Beispiel für Kohlekraftwerke im Stromsektor oder von Verbrennerautos im Verkehr. Und die Forschenden sagen eben, wir haben keinen Fall gefunden, in dem solche Verbote allein schon zu nennenswerten Reduktionen von CO2-Ausstoß geführt haben. Und Sie haben es erwähnt, Frau Kempfert, erst in Kombination mit Steuer- und Preisanreiz ist dann das CO2 der CO2-Ausstoß runtergegangen. Das hat mich schon überrascht, weil das darum geht ja ganz, ganz oft auch die Diskussion in Deutschland, wie Klimaschutz gelingen kann. Und da gibt es ja schon die Fraktion, die sagt, wir brauchen harte Verbote. Also ich denke da zum Beispiel an Ulrike Herrmann, die bei uns Journalistin von der Taz unter anderem, die oft auch bei uns zu Gast ist, die ein Buch geschrieben hat, wo sie dafür plädiert, die Wirtschaft so runterzufahren, dass sie eigentlich so eine Rationalisierungswirtschaft wird, die der Kriegswirtschaft in Großbritannien ähnelt und wo man ganz klar sagt, das darfst du nicht sozusagen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viel Widerstand dagegen. Ich fand sehr überraschend, dass dann die Forschenden gesagt haben, aber diese Verbote allein bringen überhaupt gar nichts.
Ja, aber da ist die Studie tatsächlich sehr widersprüchlich. Also Ulrike Herrmann, vielleicht noch kurz zur Einordnung, das teile ich jetzt in der Form auch nicht. Ich denke, es ist einiges Wahres dran, dass man an einigen Stellen wirklich auch Standards setzen muss oder eben auch, und das wird ja hier in der Studie auch als Positivbeispiel genannt, der Kohleausstieg in Großbritannien, der ja durch eben solche Maßnahmen wie Verbote oder Standards setzen eingeleitet wurde. Und da passen eben die Schlussfolgerungen aus meiner Sicht nicht zusammen. Also einerseits wird hier gesagt, Großbritannien als Positivbeispiel, dass es da Verbote gibt, aber eben in der Kombination mit einem CO2-Mindestpreis oder auch Subventionen für erneuerbare Energien wird in Großbritannien als positiv beschrieben, in Deutschland nicht. Und das verstehe ich an der Stelle nicht. Zumal ich glaube, die Schlussfolgerung, die ich teilen würde, die ich da auch rauslese, ist immer dieser Mix an Instrumenten, der wichtig ist, dass es nicht ein Instrument gibt, aber dass die sehr oder sehr detaillierten Schlussfolgerungen mit dieser groben Art und Weise, das durchzudeklinieren, so aus meiner Sicht eher ein bisschen fragwürdig ist, zumal wir in Deutschland ja noch gar kein Verbrenner aus haben oder der Kohleausstieg in erster Linie ja getrieben wird, weil wir die erneuerbaren Energien ausbauen und der Kohleausstieg an sich ja jetzt erst kommt. Bis 2038 kann man das eben nicht als Negativbeispiel ableiten. Also ich glaube, der Ansatz ist hochinteressant, das so zu tun und auch die Daten auszuwerten. Die Schlussfolgerungen halte ich an diversen Stellen schlichtweg für nicht nachvollziehbar, gerade was Deutschland beispielsweise angeht. Aber in der groben Richtung kann ich es teilen, nur in der Interpretation würde ich es anzweifeln.
Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und berät die Bundesregierung zum Thema Klimaschutz als stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrats für Umweltfragen. Und wir laden unsere Gäste ja immer ein Thema mitzubringen. Und ich freue mich sehr, dass Sie, Frau Kempfert, sich für das sogenannte Guilty Pleasure entschieden haben. Das ist sozusagen eine heimliche Leidenschaft, die Ihnen ein bisschen peinlich ist. Und Ihre Leidenschaft hat mit diesem Film zu tun.
Washington, eine Stadt wie eine tickende Zeitbombe. Aber Amerikas härtester Bulle ist wieder bereit, den eisernen Besen rauszuholen.
Lieutenant Drabin.
Hart, clever und erstklassig frisiert.
Keine Bewegung!
Ist das eine Festnahme oder so?
Ich würde sie auch zart nehmen.
Die Jungs sind voll auf der Rolle.
Na, wie läuft's, Trooper?
Romantik und Liebe.
Ich bin einsam verloren. Ich brauche jemanden, der mir Halt gibt, mich liebt.
Ja, das war ein Auszug aus dem Trailer aus Die nackte Kanone 2,5, ein Film von 1991 vom Regisseur David Zucker. Und ich muss sagen, mir sind im Trailer die vielen sexistischen Sprüche aufgefallen. Warum ist dieser Film Ihr Guilty Pleasure, Frau Kempfert?
Ja, das muss ich wirklich erklären, weil der Trailer das überhaupt nicht widerspiegelt, worum es mehr in dem Film geht oder auch dieser ganze Slapstick oder der Humor eben auch der 1991er Jahre und Sexismus und so weiter. Das ist nicht das, was mich an dem Film begeistert hat, obwohl ich damals ja auch noch deutlich jünger war, als mich der Film begeistert hat, sondern hier geht's wirklich darum in dem Film, der großartige Film, das Setting ist der, dass ein reicher Industrieller verhindern möchte, dass alternative Energieformen gefördert werden. Also schmiedet er einen Komplott in dem Film, der sicherstellen soll, dass die Menschheit auch weiterhin mit Kohle, Öl und Atomenergie heizt. Und wunderbar finde ich diese Anti-Öko-Konferenz, zu der sich dann irgendwie die Präsidenten dieser Öl- und Petroleumgesellschaft, da gibt es dann lustige Abkürzungen wie Spei oder Kohleindustrie, Smog und Atomindustrie, Kavum versammeln. Also alles vor diesem sehr, ich sage mal, amerikanischen Hollywood-Komödien-Film. Und dann gibt es den Herrn Dr. Albert S. Meinheimer, der alle da zum Einschlafen am Ende bringt. Aber der will eben Amerika auf 100% erneuerbare Energien umstellen. Und das gelingt ihm eben nicht. Und dieser ganze Film geht darum, dass diese Anti-Helden oder diese Anti- oder fossilen Energieunternehmen alles dafür tun, dass die erneuerbaren Energien eben nicht umgesetzt werden. Damals ist das tatsächlich ein Film gewesen, den ich sehr oft und sehr gern geguckt habe, wegen dieses Inhalts. Also ich kenne die anderen, da gibt es ja noch mehr Folgen aus dieser Reihe, nicht. Ich kenne nur diesen hier. Und insofern fand ich ihn insofern Feuilleton tauglich für heute. Und dieses Guilty Pleasure, finde ich, passt da an der Stelle ganz gut. Ich habe es auch in meinem ersten Buch, Die andere Klimazukunft, ausführlich erläutert. Aber die Handlung ist einfach so entlarvend und passt irgendwie auch in die heutige Zeit. Weil 1991 hätten wir damals das gemacht, was der Herr Dr. Meinheimer da vorgeschlagen hat. Und das wurde damals ja auch diskutiert. Dann wären wir heute in einer ganz anderen Welt. Oder wie wir kürzlich festgestellt haben, diese ökologische Steuerreform ist auch 30 Jahre alt und wir die erste Studie dazu erstellt. Wenn wir das, was wir damals vorgeschlagen hätten, wirklich umgesetzt hätten, dann wären wir heute in einer ganz anderen Welt. So, und so alt bin ich eben schon und deswegen war es das ganz gut und immer so dieser Rückblick, oh je, warum ist uns das nicht gelungen, einfach das zu machen, was wir damals schon wussten.
Aber wenn ich das dann mal zusammenfasse, dann schauen Sie diesen Film, um einerseits in Ihrer Freizeit ein bisschen zu lachen, aber gleichzeitig eigentlich auch wieder beruflich zu merken, okay, wow, irgendwie waren die Ideen an Anfang der 90er schon in der Welt und ist nichts passiert. Ist das dann nicht eher was, worüber man dann weinen müsste in der Freizeit?
Nicht wirklich, aber es deckt eben sehr viel auf. Es ist jetzt hier wirklich so ein Slapstick-Film, aber es deckt eben sehr viel auf, weil damals haben wir sehr viel diskutiert. Es gab ja auch viele Initiativen, selbst die politischen Parteien waren ganz anders drauf als heute. Und wir hätten sehr viel mehr erreichen können. In der Tat kann man da jetzt sagen, das ist nicht gut, dass uns das nicht gelungen ist, aber es ist zumindest etwas gelungen. Und da bin ich dann wieder Optimistin, dass wir doch auf einem Pfad sind, der zwar nicht da ist, wo wir hätten sein können, aber deutlich weiter sind als jetzt manche negativ oder diejenigen, die das alles verhindern wollen, meinen, wir sollten sein. Also insofern da auch wieder was Positives rausziehen. An der Stelle kann man aber einfach ein bisschen lachen, wenn man über sowas lachen kann und sich diese Geschichte da mal angucken kann. Aber mir geht es auch darum, das mit Humor zu sehen und die Zusammenhänge, die damals schon so offensichtlich waren, uns doch da abgehalten haben zu handeln. Und wir wissen heute aus Studien, dass die wirklich so gehandelt haben, die Ölindustrie. Es gibt ja mittlerweile genügend E-Mails, die zeigen, dass sie das genauso gemacht haben, wie Herr Dr. Meinheimer das damals da in dem Film erlebt hat.
Claudia Kempfert mit ihrem Guilty Pleasure, den Film Die nackte Kanone 2,5. Und ich habe den ersten Film davon gesehen, muss sagen, der ist nicht weniger trashig. Heute ist Klimatag in den drei Programmen des Deutschlandfunks und wir schauen, unter welchen Umständen Klimaschutz gelingen kann und wo da nachjustiert werden müsste. Mein Gast ist die Energieökonomin Claudia Kempfert. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und außerdem leitet sie die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie haben gerade einen Sammelband rausgegeben, Frau Kempfert, der heißt Unlearn CO2, Zeit für ein Klima ohne Krise. Es gibt verschiedene Essaybeiträge von ganz verschiedenen Autorinnen aus ganz verschiedenen Fachrichtungen da drin. Ihr Beitrag heißt Unlearn Wachstum und das ist natürlich auch genau das, wozu Sie tagtäglich forschen, die Frage, wie kann eine klimafreundliche Wirtschaft gelingen? Und wir hatten es ja vorhin schon kurz auch mit Blick auf den US-Wahlkampf, wie dort der Weg hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaft gelingen könnte. Und in Ihrem Essay schreiben Sie, die Wirtschaft muss gleichzeitig wachsen, schrumpfen und sich im Kreis drehen. Mir schwirrt da der Kopf. Was genau erklären Sie? Können Sie das kurz, was meinen Sie damit? Können Sie das ganz kurz zusammenfassen?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Also einerseits geht es darum, dass wir ja wissen, dass das jetzige Wirtschaftssystem an vielen Stellen so wächst, wie dass wir dadurch den Planeten zerstören, die Umwelt zerstören und davon müssen wir wegkommen. Das heißt, das Schlechte muss schrumpfen. Also das wird auch als Suffizienz bezeichnet, dass man zum Beispiel Überkonsum nicht mehr so hat. Das ist ja auch ein Beitrag in dem Buch beispielsweise, aber auch viele andere Bereiche, das fossile System an sich basiert auf Verschwendung und davon müssen wir wegkommen. Also Verschwendung abschaffen, Überkonsum, solche Dinge. Das Schlechte muss schrumpfen, das Gute muss wachsen. Also gibt es ja viele Bereiche, erneuerbare Energien beispielsweise, Gesundheit, Bildung, Pflege, Kultur, viele Dinge, sauberes Wasser, saubere Luft, wie in Amerika ja auch genannt wurde. Diese Dinge müssen wachsen und es muss sich im Kreis drehen, weil wir brauchen Kreislaufwirtschaft und das bedeutet, dass wir 100% recyceln müssen. Also viele Produkte werden ja heute hergestellt, ohne dass sie recyclingfähig sind. Da gibt es aktuell neue EU-Gesetze für, dass man das auch ändern will, dass man ein Recht hat auf Kreislaufwirtschaft, dass ein Handy auch recycelbar sein muss. Das passiert aktuell nicht. Deswegen verschwenden wir unheimlich viele wertvolle Rohstoffe und überstrapazieren den Planeten, bräuchten eigentlich 3 bis 4 weitere Planeten in Reserve, wenn wir diesen Lebensstil aufrechterhalten wollen. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen Unlearn Wachstum und mein Beitrag an der Stelle dazu. Aber in dem Sammelband gibt es eben auch viele andere Beispiele für Energie, Ernährung und so weiter, die auch zeigen, dass CO2 verlernt werden kann und wir eine CO2-arme Lebensweise durchaus schaffen können.
Ich finde, verlernt klingt ja eigentlich so recht sanft, so wie etwas, das dann einfach irgendwann nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber gerade wenn ich nochmal zu dem Punkt Schrumpfen zurückkomme, das ist ja oft die Krux, die im öffentlichen Diskurs dazu führt, dass Menschen sagen, da kommt jetzt die Politik, also Beispiel Heizungsgesetz von Robert Habeck, die zwingt mir auf und sagt mir, was ich in meinem Keller für einen Heizkessel stehen oder nicht stehen haben darf. Und das führt ja zu ganz großen Widerständen. Und wir haben gesehen, was da tatsächlich auch für Emotionen dranhängen. Deswegen bin ich da weniger optimistisch als Sie, dass das dann einfach mal so gelernt werden kann.
Ja, aber da sind wir wieder beim Thema von Ihnen heute den ganzen Tag. Es geht wirklich um Kommunikation, weil das, so wie Sie es ja auch eben genannt haben, das ist ja der Erfolg der Anti-Heizungsgesetz-Kampagne. Da geht es ja gar nicht darum, dass jemand im Keller da irgendwas so abrupt verändern muss, sondern dass es eine positive Geschichte zu erzählen gilt, die im Übrigen alle EU-Länder vor uns schon gemacht haben, nämlich energetisch zu sanieren und ein Heizsystem zu wählen, welches effizienter ist, weniger verschwendet und damit am Ende wirklich viel Geld spart und dass CO2 teurer wird, dass wir inmitten einer Gaskrise noch immer sind, dass die Gaspreise explodieren. Diese Geschichten werden überhaupt nicht erzählt. Und deswegen verstehen die Menschen das natürlich auch nicht. Das ist jetzt nicht die Schuld der Menschen, sondern es ist die Schuld oder ein Versäumnis der Politik, das ausreichend zu erklären, auch mit einer Kampagne zu erklären. Können wir vielleicht wieder von Amerika lernen, wie wir da besser kommunizieren können, aber auch Dinge tun, wie Sie es heute den ganzen Tag machen, einfach aufzuklären, schon mitzuteilen, aber auch mitzunehmen und deutlich zu machen, es geht hier einen Weg zu gehen und wir haben Fortschritt vor uns, Zuversicht, und das gehen wir gemeinsam, und denjenigen, die das nicht schaffen, denen helfen wir, und deswegen kann es auch jeder schaffen, und da gilt es, sich da unterzuhaken und gemeinsam diese Dinge umzusetzen, und da ist wirklich ein großes Versäumnis. Ich sehe es eher im Bereich der Kommunikation als in der Sache an sich, die eigentlich sonnenklar ist, weil eine Wärmepumpe, eine elektrische Heizung so viel effizienter ist und so viel sparsamer und so viel mehr Geld spart. Und das versteht ja im Moment gar keiner, weil es nie richtig erklärt worden ist, als jetzt so ein fossiles Energiesystem, was wahnsinnig verschwenderisch ist und irrsinnig viel Geld kostet, was wir im Moment alles noch bezahlen. Und insofern sind wir wieder bei Ihrem wunderbaren Thementag, dass wir da heute drüber sprechen können.
Leider habe ich oft den Eindruck, dass es eben mit Kommunikation aber auch nicht getan ist, weil Politik es auch nicht hinkriegt, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, die Aufbruchswillige auch unterstützt. Also ich habe mich gerade letztens mit einer Geschäftsführerin unterhalten, die leitet eine Blechwarenfabrik in Limburg, und die will positive Geschichten erzählen, weil sie es gerade davon hatten. Die haben freiwillig total viel umgebaut, um klimafreundlicher zu werden und natürlich aber auch in Zukunft davon zu profitieren, weil die müssen ja Geld verdienen. Also die nutzen zum Beispiel die Abwärme für weitere Produktionsprozesse, damit die nicht einfach so irgendwie in der Luft verpufft, haben Solarpanels aufs Dach gebaut. Und die hat erzählt, dass das so viel Bürokratie und so viel Widerstände, Hürden überwinden bedeuten, um freiwillig zu sagen, ich mache mich hier schon mal, bevor es die Rahmenbedingungen richtig gut gibt, auf den Weg in Richtung klimafreundliche Wirtschaft. Mhm. Deswegen würde ich sagen, es reicht nicht zu kommunizieren.
Ja, nein, genau. Also das wollte ich auch so nicht sagen, dass nur Kommunikation, aber ich hatte es jetzt an dem Beispiel des Heizungsgesetzes, wo die Rahmenbedingungen gar nicht so schlecht sind, wie sie eigentlich sind, aber Sie haben völlig recht. Und da würde ich das Beispiel, was Sie da genannt haben, die Dame, die dort
die Blechwarenfabrik
herstellt, genau, die Blechwarenfabrik, vollständig zustimmen. Die Bürokratie ist wirklich ein Hindernis. Wir brauchen irgendwie 7 Jahre, um eine Windanlage zu bauen, und wir haben angeblich eine neue Deutschlandgeschwindigkeit, die aber nur bei fossilen Systemen funktioniert, nämlich beim Bau von Flüssiggasterminals, die dann in wenigen Monaten gebaut werden. Aber bei einer Windanlage brauchen wir 7 Jahre. Wir bräuchten eigentlich 7 Monate. Es muss entschlackt werden. Wir brauchen aber auch in den Ämtern mehr Personen, die diese effizienten Prozesse schneller umsetzen und weniger Bürokratie haben, um eben auch jetzt Willige, die Sie ja auch zu Recht nennen, das zu erleichtern und zu helfen, anstelle, dass man da jetzt noch unnötig Hürden aufbaut. Da bin ich vollständig dabei. Bürokratie in Deutschland ist wirklich ein Ärgernis und auch wirklich viel, viel zu kompliziert.
Deutschlandfunk Klimatag. So geht Klimaschutz.
Die Klimaökonomin Claudia Kempfert ist zu Gast hier im Rahmen des Klimatages in allen 3 Deutschlandfunkprogrammen. Da kümmern wir uns um die Frage, wie geht Klimaschutz, wie kann Klimaschutz gelingen? Und Frau Kempfert, zum Abschluss würde mich interessieren, wie Sie richtig aus Ihrer Sicht über die Klimakrise sprechen. Es ist aktuell ein Artikel oder ein Interview mit einem Linguisten aus der Berliner Zeitung, der sagt, also er ist Neurolinguistiker, Balint Forgat, und der sagt, wir reden eigentlich viel zu harmlos über die Klimakrise, und der fordert Begriffe, die sich an der Medizin orientieren, um die Bedrohung durch die Erderwärmung für alle deutlich zu machen. Zu viel Kuschelkurs im Klimakrisendiskurs, Frau Kempfert?
Ja, nein, also Kuschelkurs ist sicherlich nicht angebracht, aber man ist ein schmaler Grat, man darf auch nicht abschrecken, weil ich denke, die Menschen haben schon verstanden, dass wir mitten in einer Klimakrise sind, und es wird ja auch mal deutlicher, wie schwierig es wird. Und da darf man aber auch nicht jetzt zu hart in Lethargie die Menschen oder in Angst und Schrecken versetzen, weil die Sprache kann dann wiederum auch Ängste auslösen, die wiederum in Depressionen enden. Das muss man schon auch ernst nehmen. Also ich bin da eher ich denke, die Wahrheit ist da in der Mitte. Wir müssen einerseits aufklären, es sieht nicht gut aus, aber wir haben da Wege raus, und vor allen Dingen dann positiv zu kommunizieren, wie die Wege da rausgehen können. Und die Rahmenbedingungen so setzen, dass man es auch umsetzen kann. Also da wäre ich eher dafür, dass man eine Sprache wählt, die den Bauch auch anspricht und das Verständnis darüber, was man tun kann, anstelle nur aufzuklären, was an Bedrohlichkeiten da ist.
Haben Sie denn einen Lieblingsbegriff rund um dieses Themenfeld Klima, Klimakrise, Klimawandel, wie auch immer man das benennen möchte?
Ja, ich würde es immer auch als Klimakrise bezeichnen, sogar auch als Klimakatastrophe, wo das natürlich dann wieder negativ wahrgenommen wird, aber immer mit der Erläuterung, was wir tun können, um das Schlimmste zu verhindern und auch tun müssen und immer wieder aufklären und versuchen, Menschen da aufzuklären in dem, was sie tun können, um eben da nicht zu sehr in so ein negatives Beispiel zu geraten.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Claudia Kempfert, Energieökonomin und Expertin. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken hier bei uns am Klimatag.
Danke Ihnen, Frau Mönkel. Alles Gute. Schöner Tag ist es heute bei Ihnen.